davon 10 Jahre in Peru und die letzten 3 Jahre waren wir hier in Deutschland und haben internationale Studentenarbeit gemacht. Vielleicht vom Beruf her bin ich Stadtplaner und habe dann nach meinem Studium noch eine Ausbildung gemacht am Theologischen Seminar Adelshofen. Und meine Frau darf sich selber vorstellen.
Ich bin Luz Marina, ich komme aus Peru. Ich bin in den Anden geboren und ja, ich freue mich hier in Deutschland sein.
Ja, wir möchten ein bisschen das Land Peru etwas vorstellen. Wir haben hier eine Peruanerin bei uns. War sonst schon mal jemand in Peru? Ah ja, dann jetzt hoffe ich, dass es mit der Technik. Ja. Ja, dann nutzen wir doch die Zeit aus. Was gibt es sonst noch zu wissen? Ja, jetzt kommt was. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal in Villingen-Schwenningen. Also ich bin schon mal durchgefahren, aber das erste Mal tatsächlich hier. Da muss man ja aufpassen, dass man ins richtige Schwenningen fährt, weil das gibt es ja zweimal. Einmal, glaube ich, noch im Landkreis Sigmaringen. Also, die Innenstadt von Arequipa ist wirklich schön. Drumherum. Ah ja, okay. Ja, dann kann ich vielleicht kurz erzählen, wie ich überhaupt, weil ich habe ja gesagt, ich habe Stadtplanung studiert und während meinem Studium, ich wollte eigentlich nie eine Peruanerin heiraten, wollte Städte planen, wollte mein Haus bauen als guter Schwabe und bei uns im CVM und in der Kirchengemeinde ehrenamtlich mitarbeiten. Und während meinem Studium, so in den ersten, im zweiten Semester muss das gewesen sein, wurde ich konkret von jemandem angesprochen, was hast du mit deinem Leben vor? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte Städte bauen, ich möchte mein Häusle bauen. Und diese Person hat mich direkt auf den Kopf zugesprochen, und was, wenn Gott dich als Missionar haben möchte, in einem anderen Land ihm zu dienen? Und ich sagte, ja, das muss man dann Gott schon zeigen. Ja, was machst du dafür? Ja, ich bete. Beten ist immer gut, aber manche Leute, sagt er dann, die beten, bis sie ins Grab kommen und machen vergessen, dann Schritte im Glauben zu machen. Und ich habe gedacht, das ist ein Spinner. Also man redet doch so nicht mit Leuten. Aber ich auf der einen Seite, anderen Seite war mir auch klar, okay, nee, vielleicht nützt Gott es, um in mein Leben zu reden. Wollte daraufhin aber jetzt keine Entscheidung treffen, nur weil das jemand zu mir sagt, sondern habe gesagt, ich möchte, wenn, dann muss es Gott mir aus seinem Wort auch bestätigen. Und einige Zeit später, vielleicht ein halbes Jahr, ich kann es nicht mehr genau sagen, vielleicht auch etwas länger, beim Durchlesen vom Alten Testament bin ich beim Abraham hängen geblieben. Mein Stick? Ja, ich habe die Berufungsgeschichte vom Abraham schon gefühlt 100 Mal gehört. Bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber in diesem Moment hat mich das ganz direkt angesprochen. Geh aus deinem Vaterland. Und das war die Antwort auf diese Frage, soll ich gehen, soll ich hier bleiben? Und ich habe gesagt, okay, Jesus, wenn das dein Wille ist, dann mache ich mich auf den Weg. Habe dann nach meinem Studium noch eben eine theologische Ausbildung gemacht, wollte aber tatsächlich noch 3 Jahre als Stadtplaner arbeiten, weil ich gedacht habe, Berufserfahrung, das ist immer gut. Und da hat Gott, kann ich sagen, nicht nur Türen, sondern Tore verschlossen. Das war 2004. Ich habe an 297 Stellen angerufen. Ich habe Strichliste geführt, deshalb weiß ich das noch. Und ich habe keine einzige Stelle bekommen. Und dann war für mich klar, okay, dann gehe ich auf die Bibelschule, bereite mich dort vor. War dann nach der Bibelschule, habe ich noch einen Erkennungstag gemacht. Ich bin von der Landeskirche in einem CVM-Freizeitheim und danach noch 2 Jahre als Jugendreferent in einem anderen CVM gearbeitet. Plötzlich hatte ich 3 Jahre Berufserfahrung. Nur nicht dort als Stadtplaner, sondern dort, wo ich dann auch in Zukunft arbeiten werde. Und ich wusste aber noch nicht, wohin. Und ich habe eines Tages dann wirklich, wie kann man sagen, bin ich ärgerlich auf Gott geworden, habe gesagt, jetzt bereite ich mich 8, 9 Jahre vor, immer mit diesem Blick Mission, ich möchte was, ich bin bereit zu gehen, habe mich jetzt vorbereitet, wusste irgendwas mit Kindern oder Jugendlichen, aber ich wusste nicht, wohin. Wenn in Ausland, dann kann ich ja nicht in Deutschland bleiben. Und habe zu Jesus gesagt, entweder du zeigst mir wohin oder ich bleibe hier. Also ich war da sehr ärgerlich und habe dieses Gebet beendet mit Amen. Und im nächsten Moment klingelt das Telefon und mich ruft ein Personalleiter an von einer Mission, die in Peru arbeiten. Ich war mit ihm schon vorher mal in Kontakt, aber wir haben nie irgendwie unsere Telefonnummer ausgetauscht. Er wusste nicht, woher er sie hatte. Im Internet stand sie auch nicht. Und mir blieb wirklich der Kinnladen offen stehen. Und er hat gesagt, wir haben was in Peru. Und ich habe dann im Nachhinein, danach noch, habe das gesagt so, ich nehme das jetzt wie's als Gebetserhörung, habe noch mit 2 Leuten geredet und beide haben bestätigt, wenn das so ist, dann geh nach Peru. Und so bin ich dann überhaupt nach Peru gekommen. Und für mich ist es auch ein Zeichen, ja, es gibt einen Gott. Also wenn ich das jemand erzähle, der nicht gläubig ist, ich sage, urteil selber, ob das reiner Zufall ist oder ob es einen Gott gibt, der das alles lenkt und führt. Nicht? Soll ich zuerst die Predigt machen? Ja. Sonst müssen wir halt ein bisschen die Bilder in Worte fassen, was. So. Dann möchte ich mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen neuen Tag, für den Sonnenschein, dafür, dass es Sonntag ist und dass wir an deine Auferstehung denken, weil du bist am Sonntag auferstanden und du bist der lebendige Gott. Danke, dass du allmächtig bist und dass du der Herr der Welt bist. Und so bitten wir dich jetzt für diese Zeit, Herr Jesus, segne du dein Wort, schenk du, dass ich das sage, was du sagen möchtest und gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, ich habe einen Text ausgesucht, der ist wahrscheinlich bekannt, und zwar aus Johannes 10. Und es geht um eines der Ich-Bin-Worte von Jesus, um den guten Hirten. Ich lese Johannes 10, ab Vers 11 bis zum Ende, bis Vers 30. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt, und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomons umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, ich möchte auf ein paar Punkte in diesem Text eingehen. Zunächst mal, was macht ein Hirte? Bestimmt gibt es hier auch noch Hirten, oder? In der Umgebung von Schwenningen. Genau, ich kenne das auch von der Schwäbischen Alb. Das typische Bild, ein Hirte geht voraus, die Schafesherde so als Traube hinter ihm her und ringsherum noch die Hirtenhunde. Wer ist dieser gute Hirte? Ich bin der gute Hirte. Eines dieser berühmten Ich-Bin-Worte von Jesus. Ich glaube, es sind sieben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Und ich bin der gute Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Aber bei diesem Ich bin, da denke ich an Mose, an den brennenden Dornbusch in der Wüste. Als Gott den Mose beruft und sagt, führ mein Volk aus Ägypten. Und Mose hat immer wieder Einwände und sagt, ja, was soll ich denn den Israeliten sagen? Wer du bist, was soll ich dem Volk sagen? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Auf Hebräisch, Jahwe, ich bin. Also Gott ist der Ich bin, und Jesus identifiziert sich. Ich bin Gott, ich bin derselbe Gott, der damals mit starker Hand Israel aus der Sklaverei in Ägypten führte. Ich bin derjenige, der am Sinai euch die Gebote, die Weisungen gegeben hat. Ich bin derjenige, durch den David die Philister, den Goliath besiegt hat. Ich bin der Gott Israels. Oder Wir erinnern uns an die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane, als da eine Riesenschar von Soldaten kam, um Jesus gefangen zu nehmen. Und Jesus fragt diese Schar, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und Jesus antwortet, ich bin's. Und er antwortet da in dieser, als Gott, als mit dieser göttlichen Autorität, ich bin's. Und was passiert? Diese große Schar von Soldaten und Knechten, die fallen, weichen zurück und fallen zu Boden. Weil eben hier Jesus klar macht, ich bin Gott, und hier passiert nichts, aber überhaupt nichts, ohne dass es außerhalb meiner Kontrolle wäre. Ihr habt keine Macht über mich, wenn ich es euch nicht geben würde. Das wird auch in unserem Predigttext klar, wo Jesus sagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich nehme mir mein Leben. Und es wird am Kreuz, Jesus nimmt sich selber das Leben am Kreuz. Es heißt, dass Jesus neigte das Haupt und verschied. Und jemand, der wahrscheinlich einfach sterben würde, der würde zuerst nicht mehr atmen und dann den Kopf senken. Also Jesus, er nimmt sich selber das Leben. Er stirbt, er entscheidet selber. Und Jesus drückt damit unmissverständlich aus, ich bin Gott. Derselbe wie im Alten Testament, der Ewige, ohne Anfang und ohne Ende, der immer Gleichbleibende, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen hat, der Gott Israels, der ist, der war und der kommen wird. Gott ist ewig, er verändert sich nicht. Und so wie Gott ewig ist, so auch sein Wort. Auch wenn heutzutage daran gerüttelt wird und die Mehrheit meint, dass es doch alles gar nicht wahr ist, dass alles nur erfundene Märchen sind. Oder wenn wahrscheinlich die Mehrheit der Theologen sagen, dieses oder jenes, das muss man doch heute ganz anders sehen. So kann doch Gott das alles gar nicht gemeint haben. Man muss sich doch schließlich auch dem Zeitgeist anpassen. Aber wer sich anpasst, der verliert Strahlkraft. Wir haben das Privileg, dass in unserer Gemeinde, dass da sehr bibeltreu das Wort Gottes ausgelegt wird. Und es zieht an. Menschen, die dem Glauben fernstehen, die kommen zum Gottesdienst. Auch Geschwister aus Nachbarorten, die kommen, weil sie in ihren Gottesdiensten nichts, kein Schwarzbrot bekommen. Die hören irgendwas, aber nicht das Wort Gottes. Lasst uns an diesem ewigen, an diesem ewig gültigen, unveränderlichen Wort Gottes festhalten. In einem Lied von Jörg Swoboda und Theo Lehmann, das sie, ich glaube, Anfang der 80er Jahre geschrieben haben, da heißt es, die Mächtigen kommen und gehen, und auch jedes Denkmal wird einst fallen. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und dieses Lied, vielleicht kennen es einige, das ist in der DDR geschrieben worden, also noch längst vor dem Mauerfall. Und wie recht sie doch haben. Die DDR existiert nicht mehr, aber das Wort Gottes lebt und ist lebendig. Also, wer ist der gute Hirte? Es ist der ewige Gott, es ist Jesus. Was macht der gute Hirte für die Schafe? Was macht ein Hirte? Bevor ich jetzt irgendwas aus der Theorie euch erzähle, lasse ich mal eine Expertin zu Wort kommen. Meine Frau, die hat nämlich in der Kindheit selber Schafe gehütet. Und immer nach der Schule und samstags der ganze Tag. Und Luz Marina, erzähl mal, wie war so ein Samstag mit deinen Schafen?
Na, Nach dem Frühstück stand ich an der Tür des Stalles und habe meine Schafe gezählt und musterte sie sehr genau, um sicherzustellen, ob es alles gut ging, dass keines krank war. Dann geht es los in die Berge. Die Schafe grasen frei. Es gibt keine Säugne wie oft in Deutschland. Ich suchte nach grünen Weiden und auf denen sie grasen konnten. Und brachte sie auch zum Fluss und frische Wasser zu trinken. Meine Schafe waren von mir abhängig. Die größte Herausforderung war, die Schafe vor an den Höchsten zu beschützen. Dafür hatte ich meine Schleuder und ein paar Steine, um meine Schafe zu verteidigen. Wenn sich ein Fuchs näherte, gab ich mit dem Mund einen Alarmton mir und den Schafsprache habe ich Pischka, 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 Pischka gerufen. Als sie meine Stimme hörten, reagieren sie sofort, würden wachsam und drängten sich einander. Und ich schleuderte so lange Steine auf den Fuchs, bis er schließlich das weiter suchte. Manchmal hat sich ein Schaf bericht, dass ich dann suchen möchte. Am Nachmittag habe ich mein Schafe zurück in ihre Stall gebracht. Ich stelle mich wieder an die Tür und zählte nochmal, um sicher zu sehen, dass alle zurückkamen, und überprüfte, ob es ihnen gut ging.
Ja, diese Andenfüchse, die sind tatsächlich etwas größer als unsere Füchse, also die können sehr gut auch zumindest ein Lamm reißen. Ja, ein guter Hirte, der kümmert sich um die Schafe. Er sorgt für sie. Er gibt ihnen das, was sie zum Leben brauchen. Durch sein lebendiges Wort stärkt er die Herde. Er erfrischt sie in schwierigen Zeiten, also jetzt von Jesus, unserem guten Hirten, geredet. Aber der gute Hirte, der macht auch das Entscheidende. Er lässt sein Leben für die Schafe. Er lässt sein Leben, damit wir Vergebung unserer Sünde haben. Damit wir mit Gott versöhnt leben können. Das ist der einzige Weg zu einem Leben in der Gegenwart Gottes. Der gute Hirte geht den Schafen nach, die sich verirrt haben. Er geht Schafen nach, die die Herde eigenmächtig verlassen haben und auf falsche Wege geraten sind. Er ist ein Hirte, der nicht möchte, dass auch nur eines seiner Schafe verloren geht. Und er schenkt ihnen Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Er schenkt seinen Schafen seine Gegenwart und seine Nähe. Wer ist jetzt aber dieser Mietling, oder ein anderes Wort wäre Lohnknecht? Ich habe mal eine Ausführung von einem Adolf Küpfer gefunden, der beschreibt, was so ein Mietling ist. Es ist ein Fremder, der gegen Bezahlung einen Hirtendienst übernommen hat, demselben aber nicht entspricht. Es geht ihm nicht um den Dienst, sondern um den Lohn. Ein solcher wird sich nicht um das Wohl der ihm anvertrauten Schafe kümmern, noch weniger diese in Erbarmen und Liebe pflegen und schützen. Ein wahrer Hirte dagegen liebt seine Schafe unabhängig davon, ob sie ihm oder anderen gehören. Sein Verhältnis zu ihnen ist ein vertrautes, ein sozusagen väterliches. Ein solcher setzt alles, wenn nötig auch sein Leben, ein zum Besten der ihm übergebenen Schafe, während ein Mietling beinahe in der Gefahr flieht und die Schafe im Stich lässt. Das Marina berichtet uns von einer weiteren Begebenheit.
Eines Tages engagierten wir einen Schäfer, der auf unsere Schafe aufpassen sollte. Als die Schafe zurück zum Stall kamen, zählten wir die üblich unsere Schafe. Aber eines fehlte. Wir sind sofort losgezogen, um es zu suchen. Aber der eingeäuerte Schäfer ist nach Hause gegangen. Vielleicht war er müde. Auf jeden Fall hatte er kein Interesse daran, das Schaf zu suchen. Er war nicht der Besitzer der Schafe. Er war nur eingemietet. Meine ganze Familie machte sich auf die Suche nach dem verlorenen Schaf. Nach mehreren Stunden Suchen fanden wir schließlich das Schaf. Wir waren sehr glücklich, es gefunden zu haben.
Ja, im Vergleich zwischen dem guten Hirten, der sich um seine Schafe kümmert, und dem Lohnknecht, dem die Schafe egal sind, wird deutlich, dass es nur einen guten Hirten gibt. Nur durch Jesus erfahren Menschen Rettung vor dem ewigen Tod, vor Satan und seinen Dämonen. Keine Philosophie, keine Religion, und kommt sie auch noch so plausibel daher, rettet. Nein, allein Jesus rettet. Mietlinge, Lohnknechte, das gab es damals und es gibt es auch heute. Damals waren es die geistlichen Führer des Volkes Israel. Hesekiel greift sie scharf an. Heute sind solche Lohnknechte diejenigen, würde ich sagen, die ein falsches Evangelium predigen. Nehmen wir uns in Acht. Ein Gemeindehirte dagegen, der seinen Hirtendienst am guten Hirten Jesus orientiert, der kümmert sich um die Schafe. Er stärkt seine Herde. Er lehrt sie das unverfälschte Wort Gottes. Und er ist darauf bedacht, die Gemeinde vor falschen und unnützen Lehren zu bewahren. Jetzt haben wir es vom guten Hirten gehabt. Jetzt gehen wir mal darauf ein, was sind die Eigenschaften von den Schafen? Eine Eigenschaft ist, sie hören die Stimme des Hirten. Dazu gibt es uns auch wieder das Marina ein Beispiel.
Eines Tages machte ich einen Test mit meinen Schafen. Eine Fremdperson hat mich Schafe gerufen, aber die Schafe reagieren nicht auf sein Rufen. Dann habe ich meine Schafe gerufen und sie haben reagiert. Es ist faszinierend, wie sie meine Stimme kannten.
Ja, Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Wie tragisch das enden kann. Ich habe was gehört vor einiger Zeit. Da war ein Hirte, der hatte seine eigene Schafe und er sollte noch die Schafe von einem anderen übernehmen. Und es war irgendwo in der Nähe von einer vielbefahrenen Straße, ich weiß nicht, ob es Autobahn war oder Bundesstraße. Und auf jeden Fall ist ein Lastwagen vorbeigefahren und die Schafe sind in Panik gekommen und in Richtung der Bundesstraße gerannt. Und der Hirte hat gerufen und seine eigenen Schafe, die sind stehen geblieben. Und die anderen Schafe, weil sie seine Stimme nicht kannten, die sind praktisch ins Verderben auf die Straße gerannt. Wahrscheinlich sind da einige dabei umgekommen. Ja, die Stimme unseres Hirten zu kennen, rettet Leben. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Stimme unseres Hirten hören und kennen. Die Stimme dessen zu kennen, zu hören, der uns vor dem Bösen, dem Verderben bewahren möchte. Wir hören ja täglich viele Stimmen. Bei der Arbeit, in der Freizeit, im Radio, im Fernsehen, wo auch immer. Die Frage ist, auf welche Stimme höre ich? Um die Stimme des guten Hirten hören zu können, muss ich seine Stimme kennenlernen. Und das Kennenlernen, das passiert im Einüben, im Lesen von seinem Wort. Also eine Eigenschaft der Schafe ist, die Stimme hören. Dann, sie kennen die Stimme. Sie kennen die Stimme des Hirten. Ich bin jetzt kein ausgesprochener Griechischkenner, aber ich habe mal nachgeschlagen und im griechischen Text gibt es zwei Wörter für das Wort kennen. Oida, wenn es richtig ausspricht, und gignosko. Oida, das wird gebraucht, wenn es mehr um theoretisches Wissen oder über Fakten über eine Person geht. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand kommt und sagt, die und die Person hat morgen eine OP. Ja, ich weiß das. Hab's zur Kenntnis genommen. Oder kennen Sie Friedrich Merz? Ja, ich weiß, das ist unser Bundeskanzler. So, das Wort, das im griechischen Text hier steht, für kennen, ist gignosko. Und gignosko bedeutet, eine tiefe Erkenntnis haben. Es umfasst sowohl das Kennen einer Person oder einer Sache, als auch das Erkennen, Verstehen und Einsehen. Und es ist ein fortlaufender Prozess. Gnosko betont das Wissen durch persönliche Beziehung oder Erfahrung. Also dieses Kennen ist nicht nur ein theoretisches, ein kognitives Wissen über Jesus. Das haben auch die Dämonen, so sagt uns das Jesus. Die wissen auch, die wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und vielmehr bedeutet dieses Kennen eine Erkenntnis, wer Jesus ist. Eine Erkenntnis, welche in Beziehung mit Jesus tritt. Nicht nur theoretisch am Sonntag, sondern fortwährend, 7 Tage die Woche. Und dieses Kennen, das kommt gleich 4-mal im Vers 14 vor. Jesus sagt, ich kenne die Meinen kennen mich. So wie mich der Vater kennt, so kenne ich den Vater. Das Leben als Christ ist also eine gegenseitige Beziehung. So wie der Vater und der Sohn eine innige Beziehung haben, so haben auch die Schafe eine innige Beziehung zu ihrem Hirten Jesus. Jetzt haben wir, sie hören, sie kennen die Stimme ihres Hirten. Und eine weitere Eigenschaft, sie folgen dem Hirten. Hierzu kann leider unsere Schäferin aus Peru nicht so viel sagen, weil das ist ein anderes Bild. Ich habe vorhin ja beschrieben, bei uns geht der Schäfer vorne draus und die Traube von den Schafen hinterher. In Peru ist es eher so, da hat man nicht so viele Schafe, aber da gehen 5 Schafe vorne draus und der Schäfer hinterher. Deshalb passt das Bild hier nicht so ganz. Aber eben, stellt euch dieses typische Kalenderfoto vor, der Hirte geht voraus und die Traube hinterher. Das machen sie, weil die Schafe sie vertrauen dem Hirten. Deshalb gehen sie ihm hinterher. Keines weicht ab. Ihr Hirte, sie haben keine schlechten Erfahrungen mit ihrem Hirte. Er hat sie noch nie betrogen. Er hat sie immer auf saftige Wiesen geführt und dafür gesorgt, dass sie immer frisches Wasser zum Trinken haben. Und Nachfolge Jesu erwächst aus dieser Beziehung zu ihm. Aus dem tiefen Vertrauen, Jesus führt mich auf rechtem Weg. Er kümmert sich um mich. Er versorgt mich. Nachfolge bedeutet allerdings nicht, dass immer alles eitel Sonnenschein ist. Jesus kann uns auch Wege führen, die wir uns vielleicht nicht ausgesucht hätten. Und in vielen Ländern bedeutet Nachfolge auch gleich Nachteile zu haben oder sogar Verfolgung zu erleiden. Nachfolge kann auch bedeuten, dass Jesus dich ruft, aufzubrechen, in ein anderes Land, um ihm dort zu dienen oder vielleicht irgendwas anzufangen hier, was es vielleicht noch nicht gibt. Habe ich dieses Vertrauen in Jesus, dass ich ihm bedingungslos nachfolge, auch dorthin, wo ich vielleicht nicht gegangen wäre? Natürlich darf und soll man auch die Kosten überschlagen. Lohnt es sich, Jesus ganz nachzufolgen? Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Die Garantie des Hirten für seine Schafe. Die Schafe werden sicher in der Gegenwart ihres Hirten sein. Kein Feind wird sie aus seiner Gegenwart reißen können. Die Schafe bekommen vom Hirten ewiges Leben in seiner Gegenwart geschenkt. Wir lesen in der Offenbarung, und da haben wir die Zusage, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Keine Tränen, keine Krankheiten, kein Schmerz, kein Leid, sondern Frieden. Frieden und Freude, den Jesus uns schenkt in seiner Gegenwart, unseres guten Hirten Jesus. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Wer sind die Schafe? Die Schafe, von denen Jesus hier redet, das sind zunächst die Juden, also das Volk Israel, die ihn als Messias, als den Gesalbten des Herrn aufnehmen. Aber Jesus spricht hier auch von Schafen, die aus einem anderen Stall kommen, die einen anderen Stallgeruch haben. Und damit bezieht Jesus die Gläubigen aus den Heiden, aus allen Völkern mit ein, also uns. Die Gläubigen aus den Nationen werden zu den messiasgläubigen Juden zu einer Herde zusammengefügt. Wir werden praktisch in Israel eingepfropft. Das Heil ist zuerst den Juden, dann aber auch für die Völker und für die Nationen. Und dieser Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen zu weiden, so wie das Jesus Petrus den Auftrag gibt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, ist noch nicht erfüllt. Er ist erst erfüllt, wenn Jesus wiederkommt. Die Herde der Erlösten ist noch nicht vollständig. Und wir haben das Vorrecht als seine Schafe, dass Jesus uns an seiner Mission beteiligt. Menschen hier in Schwenningen diese einzigartige Botschaft von der Vergebung der Sünden und der Hoffnung auf die Auferstehung weiterzugeben. Ja, sei es hier am Ort, bei der Arbeit oder auch kulturüberschreitend, hier oder kulturüberschreitend tatsächlich in einem anderen Land. Oder auch im Gebet oder finanziell. Und ich möchte schließen mit einer Frage: Wo ist dein Platz in Gottes weltweiter Mission? Amen. Ich glaube, wir überspringen. Ich sage dann immer an, ich habe, glaube, ein paar Folien mehr auf Anbetracht zur Zeit, wo man einfach, ja, Luz Marina und ich, wir gehen im Juni wieder nach Peru zurück. Ich werde in der Studentenmission arbeiten und Luz Marina in der Kinderevangelisation, Missionsmobilisation. Genau, vielleicht Peru. Das ist so ein typisches Bild, was wahrscheinlich jeder so im Kopf hat, der alte Berg Machu Picchu. Oder vielleicht kennen manche auch den Titicacasee mit den schwimmenden Inseln der Uros. Oder vielleicht haben manche auch von den Nazca-Linien schon mal gehört oder gesehen. Das sind riesige Linien, die die Nazca-Kultur vor 2000 Jahren in die Wüste geritzt hat. Nächstes, genau. Peru ist etwa 3,5 Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur etwa 34 Millionen Einwohner. Also bevölkerungsdicht ist nicht ganz so groß. Ein Drittel davon wohnt allein in der Hauptstadt Lima. Und Peru wird so grob eingeteilt in 3 Landschaftszonen. Die Küste, was hauptsächlich Wüste ist, dann die Anden und dann der Amazonas-Tiefland. Nächstes Foto. Roland, du hast etwas Heimweh. Das ist Lima. Gehen wir einfach schnell durch. So ein bisschen ein Eindruck von der Wüste. Ist interessant, wenn man da so fährt, da steht ein Schild dran: Bitte hier keine Bäume fällen. Es gibt aber weit und breit keinen Baum. Ja, ein kleines Foto vom Urwald. Da muss ich jetzt nicht unbedingt sein, da ist es schwül heiß. Vulkane. Hier der spuckt gerade Asche. Dann Hochebenen. Hier sehen wir einen Salzsee, also sehr beeindruckende Landschaft. Aber auch tiefe Täler. Ich habe die erste Zeit in diesem Tal gewohnt, wo es ziemlich steil runtergeht. Und das ist keine Einbahnstraße hier. Da kommt auch Gegenverkehr, auch Busse kommen da entgegen. Ja, ein bisschen an Dinas Leben. Die Leute bauen sich ihre Häuser aus getrockneten Lehmziegeln. Die sind viel breiter wie unsere Mauersteine und die isolieren sehr gut. Die Kälte kommt dann leider so ein bisschen durch das Wellblech rein. Traditionell, viele haben kein Auto und nehmen dann eben Esel oder Maultier oder Lama oder ein Mototaxi, wo man sich fortbewegen kann. Dann eben durch den Andinen Ackerbau sind oftmals die Felder sehr klein, wo man mit einem Bulldog nicht reinkommt und dann ist eben so wie bei uns noch früher typisch auch solche Markthallen in Arequipa, wo man alles bekommt. Ja, wer weiß denn, was das für Tiere sind? Nein, das sind Vicuñas und ich habe einen Poncho angehabt. Ich habe ihn nicht gekauft, aber dieser Poncho, der hat umgerechnet 7.000 Euro gekostet. Das ist die teuerste Wolle der Welt. Und das ist in einer Manufaktur in Cusco. Man sieht so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu der Tracht, wo meine Frau gerade anhat. Da zeigen die Leute den Touristen, wie sie eben von der Wollgewinnung eben bis zur Verarbeitung, bis zum fertigen Poncho das herstellen. Ja, Peru ist sehr touristisch geprägt. Und da gibt es immer wieder Frauen, die dann ihre Produkte auf der Straße verkaufen. Jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Ein kleines, kurzes Video. Okay, dann machen wir einfach weiter. Ja, also ein sehr schönes Land, aber mehr und mehr Instabilität. Vor zwei Wochen war die erste Runde der Präsidentschaftswahlen mit 35 Kandidaten. Wir haben gehört, dass in Lima in etwa 100 Wahllokalen, dass die gar nicht oder erst später aufgemacht haben und in einem Wahllokal ging ein Sprengsatz hoch. Die Peruaner nehmen das sehr gelassen. Jetzt ist im Juni, dann gibt es eine Stichwahl zwischen dem ersten und dem zweiten Platz. Nochmal zurück. Danke. Ja, und seit ich jetzt in Peru bin, ich bin 2012 nach Peru gekommen und seither ist es der 9. Präsident und alle 5 Jahre wird gewählt, also ist sehr instabil. Dann hat vor allem auch die organisierte Kriminalität zugenommen. Nochmal zurück, bitte. Genau, Drogenhandel, illegaler Bergbau und vor allem Schutzgelderpressungen. Ein großes Problem ist auch die Korruption und die Morde haben tatsächlich zugenommen. Man darf da gar nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach hingehen, weil sonst kommen so latente Ängste da hoch. Nächstes. Ja, was glauben Peruaner? Also ich kann jetzt nicht sagen, ob die Zahlen hundertprozentig stimmen. Ich habe viele Statistiken gesehen. Circa 60% sind nach dem, was ich rausgefunden habe, katholisch. Dann etwa 17% aus charismatischen und pfingstlerischen Gemeinden. Dann circa 12% evangelische. 5% Sekten, die haben einen großen Zulauf dort. Und keine Religion, also die sagen würden, wir sind Atheisten, sind etwa 5%. Und dann im Urwald Animisten, die eben noch an die Natur, an die beseelte Natur glauben. Nächstes Bild bitte. Genau. Ja, ganz viel verbreitet, wie gehört, ist eben der Katholizismus. Und es ist oft so, wenn dann jemand zum Glauben kommt in einer katholischen Familie, dann geht da oft ein Riss durch diese Familie hindurch. Also in Peru wurden sich Katholiken, die bezeichnen sich als katholisch. Jemand, der evangelisch ist, sagt, ich bin Cristiano, also Christ oder evangelisch. Und da ist eben viel Marienkult und auch Heiligenverehrung und man kann dort noch Ablassbriefe kaufen. In Arequipa, in bestimmten Kirchen kann man reingehen und sich einen Ablassbrief kaufen. Dann in den Anden, nächstes Foto, da ist oft der Synkretismus. Also dass sich die Leute sind nominell katholisch, aber sie haben noch ihre Traditionen. Sie opfern der Pachamama, der Mutter Erde, oder den Apus, den Berggeistern. Und hier sehen wir so eine, also diese Kühe, die hier zu sehen sind, das sind Berggeister, das symbolisieren diese Berggeister. Und rechts daneben, das ist eine Opfergabe. Das sieht etwas aus wie bei uns beim Erntedankfest, wobei das Motiv ist anders. Wir bringen ja Erntedank, um Gott zu danken für die Gaben. Und hier ist es die Pago, das Bezahlen an die Mutter Erde praktisch, dass man eben im nächsten Jahr auch eine gute Ernte bekommt oder die Geister zu besänftigen aus Angst. Also das Motiv ist ganz anders. Und ja, manchmal sind eben diese Opfer auch aus Lamaföten und ich habe mir auch sagen lassen, dass auch Menschen noch geopfert werden, obwohl es gesetzlich verboten ist. Da machen wir die nächste Folie. Ja, wir gehen, oder Felden A, nach Arequipa, in die zweitgrößte Stadt Perus, im Süden gelegen, etwa 6 Autostunden bis Chile. die weiße Stadt auch genannt, weil die Innenstadt ist wirklich wunderschön, aus diesem weißen Vulkan Tuff erbaut, sehr leichtes Gestein und sehr schön. Und ja, ich habe in Studentenmissionen gearbeitet, bevor ich nach Deutschland kam, habe jetzt in Deutschland mit internationalen Studenten gearbeitet und werde wieder in der Studentenmission arbeiten. Der Gedanke ist, auch Gemeinden mit einzubinden, also nicht so mehr als eine Organisation zu haben, sondern die Verantwortung auch den Gemeinden zu geben. Es gibt 5 Universitäten in Arequipa und ganz viele studieren. Und auch selbst in Peru wird die Universität immer mehr zum gottlosen Raum. Und da möchte ich meinen Beitrag dazu tragen, dass die Gemeinden das als ihre Aufgabe sehen und dass da wirklich auch Studenten vom Evangelium hören. Dann Luz Marina.
Ich möchte mit Kinderevangelisation arbeiten und auch ihre Eltern erreichen. Und in der Stadt.
In den Stadtaußenbezirken.
Es gibt keine Kirche und dort möchte ich arbeiten.
Ja, es ziehen immer mehr Leute aus den Anden in die Stadt und lassen sich dann oft in der Stadt Randbezirke nieder, wo es noch keine Gemeinde gibt. Und dort möchte Luz Marina was praktisch so wie eine Jungschar machen und auch das mit Gemeinden machen. Ja, das ist uns sehr wichtig, weil es gibt ja Gemeinden vor Ort und die mit einbeziehen, mobilisieren, aber auch für Mobilisation für Weltmission. Also Lateinamerika ist der aufbrechende Kontinent. Wir haben schon Missionare ausgesandt. Ihr habt einen als Pastor aus Lateinamerika. Und manchmal ist so noch, die Gemeinden haben, die vor allem die Gemeindeleitungen sagen, nee, wir sind ja diejenigen, die Missionare aus Nordamerika und aus Europa bekommen. Aber ich kenne viele junge Leute, die sagen, ich möchte als Missionar gehen. Entweder in die Anden oder ins Amazonastiefland oder auch woanders hin in der Welt. Und vor allem für die arabische Welt oder sagen wir mal die muslimische Welt sind Latinos perfekt geeignet, weil sie werden nicht als Weise, als Feinde da wahrgenommen, sondern als eine von den Iren. Also in unserem Ort, da wohnte ein Afghane, als er meine Frau gesehen hat, hat er gesagt, das könnte seine Schwester sein, also rein vom Aussehen her. Genau, und wir freuen uns wieder. Ich freue mich auf dieses Essen, das sind Kartoffeln. Es gibt über 600 Kartoffelsorten in Peru. Und meine Frau freut sich auf dieses Essen. Das sind Meerschweinchen. Genau. Wie kann man sich denn beteiligen an der Missionsarbeit in Peru? Einmal durch Gebet. Wir schreiben regelmäßig einen Gebetsbrief oder auch so eine, kann man sich eintragen für WhatsApp-Nachrichten, wo man so Kurzfassungen schreiben möchten. Oder auch, man kann sich finanziell beteiligen und unseren Dienst unterstützen. Oder gehen, sage ich mal in dem Sinn, andere aufmerksam machen auf unseren Dienst. Genau, wir haben draußen auf so einem Stehtisch, da haben wir, ich weiß nicht, ob es noch Rundbriefe hat, aber man kann sich da auf jeden Fall eintragen in so eine Liste. Man kann das auch per WhatsApp, per QR-Code machen, wenn das lieber ist. Wer noch WhatsApp-Nachrichten empfangen muss, sollte dann noch seine Handynummer geben. Genau, oder auch finanziell, wer da sich beteiligen möchte, kann das gerne tun. Hier gibt es auch den QR-Code oder wir haben auch nächste Folie. Wir haben so Lesezeichen, so Gebetskarten und das sind auch die QR-Codes für den Rundbrief und eben, wenn man finanziell was geben möchte, drauf. Und ja, herzlichen Dank, dass wir hier sein können, unsere Arbeit vorstellen dürfen. Jetzt würde ich dann an den Rolando geben. Oder gibt es noch eine Frage vielleicht? Gerade noch was ganz Wichtiges. Wir haben am 10. Mai, also heute in 2 Wochen, Erlebnistag bei der DMG. Das ist ein Tag der offenen Tür. Dort gibt es eine Missionsausstellung, also Missionare aus verschiedenen Ländern präsentieren ihr Land, ihre Arbeit. Es gibt verschiedene Gottesdienste, glaube ich, an arabischen, afrikanischen, lateinamerikanischen, Essen aus verschiedenen Ländern. Es gibt verschiedene Seminare. Für Kinder gibt es Programm, auch was für Mütter, weil es ist ja Muttertag. Und um die DMG ist ein Golfplatz drumherum. Die beteiligen sich auch, also man kann auch mal Golf spielen. Also herzliche Einladung, es beginnt um 10 Uhr und geht bis 17 Uhr. Wir haben draußen an unserem Tisch auch ein paar Flyers.